Diesen Videoclip hat uns Sabine Schmidt diese Woche zugeschickt. Und einen Tag später las ich die gleiche Geschichte in einem Kalender. Es ist wichtig, liebe Geschwister, dass die Hoffnung nicht erlöscht. Wir feiern heute den zweiten Advent 2016. Und die Adventszeit ist für uns Christen ja nicht nur diese Zeit der Vorfreude auf das Weihnachtsfest, sondern es ist auch die Zeit, in der wir verstärkt unsere Hoffnung entflammen wollen. Denn wir Christen, wir sind Menschen der Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung und das macht uns eigentlich zu Adventsmenschen das ganze Jahr über und nicht nur 4 Wochen vor Weihnachten. Und unsere Hoffnung ist ausgerichtet auf eine Person. Eine Person, die unter die Leute gekommen ist, wie es in unserem Schaukasten heißt. Wer ist diese Person? Wir haben sie gerade schon gefeiert. Es ist Jesus Christus. Und er hat gesagt, dass er wiederkommen wird auf seine Ankunft, weil Advent heißt Ankunft, warten wir. Er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und wer eine Beziehung zu Jesus hat, der kann auf die Ankunft des Herrn mit Freuden warten. Wir leben also als Christen mit dieser Hoffnung. Und diese Hoffnung, dass Jesus, der Gottmensch, einmal wiederkommen wird, diese Hoffnung hat hoffentlich Auswirkungen auf unser jetziges Leben. Diese Hoffnung, möchte ich behaupten, gibt uns Kraft. Und darüber wollen wir in dieser Botschaft miteinander nachdenken. Und ich habe letzte Woche in meiner Bibellese den ersten Johannesbrief gelesen und da strahlte mir in einigen Versen neu diese Hoffnung entgegen. Und ich las diesen Text und er entfachte neu meinen Glauben, meine Liebe. Und meine Freude. Und so lese ich uns aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 28, ab Vers 28 und dann auch aus Kapitel 3, die ersten 3 Verse. Da schreibt der Apostel Johannes, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Unrechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Und dann aus Kapitel 3, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Ich hoffe, wir konnten das heraushören oder sehen, was hier der Grundtenor in diesem Abschnitt ist. Es ist die Hoffnung. Und das ist eine Hoffnung, die sich ausrichtet auf unseren kommenden Herrn, eine Hoffnung, die in dem begründet ist, was Gott an uns getan hat und noch tun wird. Seine Hoffnung, die uns auch motivieren soll, ein reines Leben zu führen. Und so glaube ich, dass Vers 3 hier eigentlich so der Schlüsselvers dieses Textes ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist. Wenn wir die Bibel lesen und sie ein bisschen kennen, dann wissen wir, wenn sie von Hoffnung spricht, dann meint sie nicht ein vages Wünschen. Die meisten Menschen heute gebrauchen ja diesen Ausdruck Hoffnung als gleichbedeutend mit Wünschen oder Begehren. Ich hoffe, dass morgen schönes Wetter ist. Ich hoffe, dass er oder sie mich besuchen kommt. Ich hoffe, dass ich wirklich ein tolles, cooles Weihnachtsgeschenk bekomme. Das, was ich mir auch wirklich wünsche. Ich hoffe, dass mein Traum wahr wird. Ich hoffe, dass keiner jetzt einschläft bei meiner Predigt. Wir gebrauchen den Begriff Hoffnung in der Weise. Aber in der Bibel ist Hoffnung nicht ein Wunsch, sondern eine Realität, eine Tatsache, die noch nicht zustande gekommen ist. Hoffnung in der Heiligen Schrift bezieht sich auf zukünftige Ereignisse, die eintreffen werden, ganz gleich, was kommt. Biblische Hoffnung gründet sich also auf was denn? Auf die Verheißungen Gottes. Auf seine Versprechen und ist im Sinne von Gewissheit zu verstehen. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus hat verheißen, wiederzukommen. Und als Kinder Gottes wissen wir, dass er sein Versprechen halten wird. Das ist unsere Hoffnung. Und ich denke, wir können aus diesem Abschnitt ableiten, wie sich diese Hoffnung auswirkt. Und zunächst einmal sagt uns der Apostel hier, worin unsere Hoffnung besteht. Sie besteht durch unsere Verbindung zu Christus. Vers 28, meine lieben Kinder, das ist das Entscheidende. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen oder beschämt zu werden, könnte man hier auch übersetzen. Es wird, wenn Jesus wiederkommt, zwei Reaktionen geben. Diejenigen, die wirklich eine echte, lebendige Beziehung zu diesem Jesus Christus haben, die in ihm bleiben, sagt der Apostel, die werden ihn willkommen heißen. Die machen jetzt schon die Tür weit auf ihres Herzens. Sie haben sich schon mal aufgemacht, als er das erste Mal eingezogen ist. Und diese Tür ist offen für ihn. Aber es gibt auch solche Menschen, die haben einen Schein der Gottseligkeit oder der Frömmigkeit, wie Paulus das im 2. Timotheusbrief sagt. Mit anderen Worten, das sind Menschen, die auch meinen, gläubig zu sein. Sie können einige Scheine auch aufweisen. Einen Taufschein vielleicht, einen Konfirmationsschein, einen Trauschein, einen Beerdigungsschein. Das können Leute sein, die gingen auch in die Kirche oder in eine Gemeinde. Vielleicht waren sie sogar engagiert, haben sich eingebracht, haben gewisse Dienste getan, waren sozial dabei. Vielleicht hatten sie sogar sehr viel Wissen, theologisches Wissen, Bibelwissen. Aber die verändernde Kraft Gottes haben sie nicht wirklich in ihrem Leben erfahren. Und so gehörten sie nicht zu denen, die mit Christus organisch verbunden sind und in ihm bleiben. Wenn wir hier vom Bleiben lesen, an was erinnert uns das eigentlich? Und vielleicht fällt uns da das Gleichnis vom Weinstock und den Reben ein. Jesus selbst vergleicht sich in Johannes 15 mit dem Weinstock und die Gläubigen mit den Reben. Und er sagt dort, bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleiben denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. In Christus zu bleiben bedeutet also, in Christus zu leben. Er ist das Zentrum unseres Lebens. Er bestimmt unser Denken, er bestimmt unser Handeln. Sein Geist und Wesen fließt durch uns, so wie der Saft durch die Rebe fließt. Außerdem weist auch dieses Wort bleiben auch auf Ausdauer hin. Die frühgnostischen Irrlehrer, von denen Johannes in seinem Brief immer wieder warnt, die hatten die Gemeinschaft verlassen. Sie waren nicht in Christus geblieben, weil sie nicht echt waren. Wenn wir also treu in Christus bleiben, indem wir Jesus und sein Wort lieb haben und uns von seinem Geist leiten lassen, dann wird unsere Hoffnung nicht erlöschen. Und wir werden nicht beschämt, sondern freudig vor unserem Herrn treten können, wenn er wiederkommt. Das ist also hier die Aufforderung. Bleibt in Christus. Das garantiert und entflammt neu unsere Hoffnung. Letztlich zeigt sich gerade in der Treue und im Durchhalten, wer wirklich mit Jesus verbunden ist. Das bezeugt die Bibel eindeutig. In der Treue, im Durchhalten, im Bleiben sozusagen, oder wie der Reformator Calvin das nannte, in der Perseveranza Sanctorum, im Beharren der Heiligen, erweist sich letztlich, wer Gottes Kind ist. Also als erstes sagt uns hier Johannes in Vers 28, die Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn hält unseren Glauben aufrecht. Sie zündet ihn immer wieder an. Deshalb ist die Hoffnung so wichtig. Wenn wir in Christus sind, wenn wir ihn in uns haben, da bleiben wir in Christus und wir sehnen uns nach seiner Wiederkunft. Wir wünschen uns, dass er bald in Macht und Herrlichkeit kommt. Und wir werden, wenn er kommt, voller Zuversicht vor ihn treten können. Möge unser Herr es schenken, dass jeder von uns hier sich auf diesen Tag seiner Wiederkunft freudig entgegensehnt. Und dass keiner beschämt zurückweichen oder von Jesus hören muss, ich habe dich nie gekannt. Weiche von mir. Das wäre tragisch. Das wäre furchtbar. In Vers 29 fügt der Apostel noch einen weiteren Aspekt hinzu. Er sagt, unsere Hoffnung muss sich im Ausleben der Gerechtigkeit zeigen. Oder anders gesagt, unsere Hoffnung wird durch ein Leben in der Gerechtigkeit verwirklicht. Ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Unrechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Das, was der Geist Gottes durch Johannes uns hier sagen will, das verstehe ich so. Als wir zum Glauben an Jesus Christus kamen, haben wir eine neue Geburt erlebt. Wir wurden aus Gott geboren und uns wurde eine neue Identität in Christus geschenkt. Wir sind in und durch Christus gerechtfertigt. Recht gesprochen vor Gott. Das werden wir besonders in diesem nächsten Jahr immer wieder feiern. In diesem Jahr der Reformation, des Reformationsjubiläums. Das bedeutet auch, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Nur durch ihn können wir von dem gerechten Gott bestehen. Außerdem haben wir bei unserer Wiedergeburt auch den Geist Gottes empfangen. Und durch ihn stehen wir jetzt in dieser Verbindung, in dieser Beziehung zu dem gerechten dreieinen Gott. Petrus sagt sogar in seinem Brief, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Dieser Geist, dieses neue Wesen in uns befähigt uns, Gerechtigkeit zu lieben und ein gerechtes Leben zu führen, ein Leben, das Christus ähnlich wird. Und ein vor Gott gerechtes Leben ist wiederum die Bestätigung dafür, dass wir wiedergeboren sind. Das ist hier unausweichlich die Logik des Johannes. Wer also eine echte Hoffnung hat und in Christus bleibt, der spürt in sich einfach diesen Wunsch, dieses Streben, ein wahrhaftiges, ein gerechtes Leben zu führen. Er hat, wie Paulus das sagt, in Epheser 4, Vers 24, den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist und dessen Kennzeichen, was denn sind? Gerechtigkeit und Heiligkeit, die sich auf die Wahrheit gründen. Liebe Schwester, wer kein leidenschaftliches Verlangen nach Gerechtigkeit vor Gott hat, der muss sich schon ernsthaft fragen, ob er überhaupt eine lebendige, echte Beziehung zu Gott hat. Wer das erlebt hat, was Johannes hier beschreibt mit Neugeburt, oder vielleicht doch nur ein Scheinchrist ist, der sich bei seiner Wiederkunft, bei der Wiederkunft des Herrn schämen muss. Aber nicht unsere gerechte Lebensführung, nicht unser Tun, was recht ist, letztlich auch nicht unser Bleiben in Christus ist der höchste Grund unserer Hoffnung. Ich denke, das ist eine wesentliche Folge dessen, was mit uns und an uns geschehen ist. Aber nicht das macht das Fundament unserer Hoffnung aus. Sondern ich denke, in Kapitel 3, Vers 1 richtet der Apostel Johannes unseren Blick auf den höchsten Grund unserer Hoffnung. Und das ist die unbegreifliche, schenkende, aufopfernde Liebe Gottes, die uns zu seinen Kindern gemacht hat. Kapitel 3 beginnt mit dieser Aufforderung: Seht doch, schaut genau hin. Mit anderen Worten, staunt darüber, freut euch darüber, lasst es einsinken, sinnt darüber nach. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Ich denke, Johannes bittet uns hier innezuhalten und über diese wunderbare Tatsache nachzusinnen, dass wir, so wie wir sind, in eine familiäre Beziehung zu Gott stehen. Wir sind Kinder Gottes. Können wir über diese Wahrheit staunen und jubeln vor Dankbarkeit und Freude? Wir, die wir Rebellen, eigentlich Feinde Gottes waren, die nur uns selbst liebten, nicht wirklich Gott liebten, Sklaven der Sünde waren, wir sind lebendig gemacht, wiedergeboren worden. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Wie ist das möglich geworden? Woher kommt es, dass wir Töchter und Söhne des Allerhöchsten sind? Kommt es, weil wir so gut waren? Weil wir irgendwelche Vorzüge hatten? Verglichen mit anderen? Weil wir vielleicht in einer christlichen Kultur aufgewachsen sind? Nein, es geschah einfach, weil Gott in seiner unbeschreiblichen, bedingungslosen Liebe uns gnädig war. In Epheser 1, Vers 5 sagt uns Gottes Geist durch den Apostel Paulus, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. Er hat es so beschlossen. Also nicht, weil ich so geistlich und so fromm und so liebesstark bin, darf ich mich ein Kind Gottes nennen, sondern weil Gott in seiner Liebe mich zu ihm selbst gezogen hat und weil er mir seinen Geist geschenkt hat und durch seinen Geist mir die Augen geöffnet hat, damit ich erkennen konnte, wer Christus ist und was er für mich getan hat. In seiner Liebe hat er uns wiedergeboren und uns sein eigenes Leben geschenkt. Er hat uns seine Natur in uns hineingelegt und durch seine Liebe hat er uns Kindern seiner Familie gemacht. Und möge Gott es schenken, dass wir das tief in unserem Innern, in unserem Herzen nachempfinden können, wie wunderbar das eigentlich alles ist. Gottes eigenes Kind zu sein, ist der überwältigende Ausdruck seiner großen Liebe. Und manchmal glaube ich, wir können diese Liebe, die Gott zu uns hat, in ihrem vollen Maße gar nicht begreifen. Sie ist es etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Sie ist etwas völlig anders, als was Menschen kennen. Johannes sagt später in Kapitel 4, Vers 9, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist wieder Weihnachtsbotschaft hier. Das ist die Grundlage unserer Hoffnung. Gottes unfassbare Liebe, die den vollkommenen Sohn dazu bewegte, auf diese Welt zu kommen, Mensch zu werden, sich selbst zu opfern, um uns zu erlösen. Und diese Liebe, die kann die Welt nicht begreifen. Und sie kann auch uns nicht verstehen, sagt Johannes hier. Für jemanden, der keine Beziehung zu Gott hat, klingt das wie eine anmaßende Behauptung, wenn ein Christ sagt, ich bin ein Kind Gottes, wir sind Kinder Gottes, wir gehören zur Familie Gottes. Irgendwie, was spinnen die? Wir sind jetzt alle Gotteskinder. Kann die Welt nicht verstehen. So wie Jesus nicht verstanden und erkannt wurde von der Welt, so kann sie auch uns nicht verstehen, sagt Johannes hier. Aber wer diese Liebe Gottes in seinem Leben erfahren hat, der weiß in seinem Herzen, der weiß es einfach. Ich gehöre dazu. Ich bin Gottes Kind. Und das bilde ich mir nicht nur ein. Das ist nicht Autosuggestion oder irgendein psychologischer Komplex. Das ist eine erfahrbare geistliche Wahrheit. So wie meine Kinder mich als ihren Vater kennen, so darf ich meinen Vater im Himmel kennen. Es ist nicht die Stimme Gottes, glaubt mir. Seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, sagt Johannes. Staunt darüber. Und ich verstehe diesen Imperativ als ein Aufruf zur Anbetung. Betet an. Liebe Geschwister, ich glaube, Gott freut sich, wenn seine Kinder über seine Liebe staunen. Er freut sich, wenn wir ihm sagen, Vater, lieber Herr Jesus, Heiliger Geist, dreieiniger Gott, ich habe dich lieb. Wir haben in einer Schublade einige für uns sehr kostbare Karten, Schriftstücke, die uns unsere Kinder geschrieben haben im Laufe der Jahre. Wir haben sie alle aufgehoben. Und auf diesen Karten oder auf diesen Blättern, manchmal auch mit irgendetwas drauf gemalt, stehen dann Worte wie: Wir haben euch lieb. Oder ich habe euch lieb. Oder auf einer Karte steht sie sogar für die besten Eltern der Welt. Oder ich finde es toll, dass ihr euch gefunden habt und dass ihr euch um uns kümmert. Oder es ist schön, das Kind von euch zu sein. Wenn wir solche Schriftstücke lesen, dann berührt uns das immer noch. Und ich bin absolut sicher, liebe Geschwister, unser Vater im Himmel freut sich genauso. Vielleicht sollte ich sagen, sogar in einer vollkommenen, göttlichen Weise, wenn wir als seine Kinder zu ihm kommen und ihm ehrlich sagen, ich kann deine unbeschreibliche Liebe nicht vollkommen verstehen. Aber es ist schön, dein Kind zu sein. Ich freue mich auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt und ich meinen Erlöser sehen werde, wie er ist. Ich glaube, gerade die Advents- und Weihnachtszeit bietet uns erneut eine neue Gelegenheit, über die Liebe Gottes zu staunen. Diese Liebe, die uns nicht bloß vergeben hat, sondern sich selbst uns gegeben hat, die in uns eingezogen ist und ihre eigene Natur mit uns teilt. Denken wir doch immer wieder ganz bewusst daran, was es ihn, unseren Herrn Jesus Christus, gekostet hat, in diese finstere Welt zu kommen, geboren in einem Stall. Am letzten Sonntag haben wir gehört, als die Zeit erfüllt war, kam er in diese Dunkelheit. Arm, von Anfang an gehasst und verfolgt, auf der Flucht. Was es ihn für ihn bedeutet haben muss, in dieser Welt zu leben und die Behandlungen durch sie zu erleiden, mit einem Kreuz auf seinen Schultern nach Golgatha hinaufzuwanken und dort an ein Kreuz genagelt zu werden. Denken wir an ihn, wie er stirbt, den Todeskampf und die Schande erleidet, damit du und ich Kinder Gottes sein können. Seht, welch eine Liebe. Wir können sie nicht verstehen, wir können sie nur anbeten. Der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir Menschen Kinder Gottes werden können. Wenn das nicht der höchste Grund unserer Hoffnung ist. Unsere Hoffnung gründet in dieser Liebe. Das ist der dritte Aspekt der Hoffnung. In Vers 2 beleuchtet dann der Johannes noch einen vierten Aspekt. Der sagt, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Im Grunde sagt er hier, unsere Hoffnung ist noch nicht völlig erfüllt. Unsere Hoffnung wird erfüllt, wenn wir Jesus gleich sein werden. Wir sind jetzt schon Kinder Gottes, aber wir sind ihm noch nicht gleichgestaltet. Wir befinden uns noch in diesem Prozess, Christus ähnlicher zu werden. Dazu hat uns Gott bestimmt und auch berufen, dem Bilde seines Sohnes immer ähnlicher zu werden, sagt Paulus in Römer 8. Das ist sein Plan. Er hat uns erlöst und uns eine neue Geburt geschenkt, um wie Christus zu werden. Piper hat das in einem Buch sehr toll, in seinem Buch Sehnsucht nach Gott, sehr toll auf den Punkt gebracht. Er sagt, Gott zielt darauf ab, seinen Sohn mit lebendigen Bildern seiner selbst zu umgeben, damit die Erhabenheit des Originals in seinen Abbildern noch heller strahlt. Das ist Gottes Ziel mit seinen erlösten Kindern. Er hat uns dazu bestimmt, C.S. Lewis hat es ganz einfacher gesagt, er hat gesagt, um kleine Christusse zu werden. Um kleine Christusse zu werden. Aber erst wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich nimmt, wird dieses Ziel vollendet. Und Gottes Geist sagt uns hier durch Johannes, momentan, jetzt, heute, leben wir in einem Spannungsfeld. In einem Spannungsfeld, das man mit vier Begriffen zusammenfassen kann. Schon jetzt und noch nicht. Da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Schon jetzt und noch nicht. Wir erleben es jeden Tag. Wir kennen diese Spannung nur zu gut. Vieles in unserem Leben ist noch nicht so, wie es sein sollte. Wir versagen täglich. Unsere alte Natur versucht immer wieder, die Kontrolle zu übernehmen. Dieser alte Adam. Und wir sind jetzt schon Kinder Gottes, aber leider noch nicht so, wie Jesus ist. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich leide darunter. Es macht mich immer wieder traurig. Da gibt es Dinge, von denen wir dachten, dass wir sie schon längst unter den Füßen hätten. Dass wir schon längst daraus rausgewachsen sind, überwunden hätten. Und dann versagen wir doch wieder. Wir wollen freundlich sein gegenüber jemandem, der uns vielleicht nicht so liegt. Aber dann fährt uns doch ein unüberlegtes Wort über die Lippen. Wir nehmen uns vor, unsere Geschwister zu lieben. Dann kommt doch wieder dieses Gefühl der Eifersucht, vielleicht des Neides auf. Der andere ist begabter wie ich, kann es besser, hat mehr. Und wir müssen Johannes recht geben, wir sind noch nicht, was wir sein sollen. Aber Gott sei gedankt, es kommt der Tag, da wird offenbar werden, was wir sein sollen. Und das ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir sein wie Jesus. Das ist diese wunderbare Hoffnung. Wir werden nicht Götter sein. Wir werden nicht göttlich sein. Auch auf der neuen Erde und dem neuen Himmel werden wir Menschen bleiben und den Allerhöchsten anbeten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber charakterlich werden wir vollkommene Menschen sein, so wie Jesus vollkommen ist. Wir werden seine Art und sein Wesen haben, voller Reinheit und Heiligkeit, voller Liebe und Barmherzigkeit, aber auch voller Gerechtigkeit und Wahrheit. Und vor allem werden wir so lieben können, wie Jesus liebt. Das ist es, was von uns einmal offenbar werden wird. Und diese Hoffnung ist Gottes großes Ziel mit uns. Möge Gott es schenken, dass auch wir kein wichtigeres Ziel im Herzen haben, als in dieses Bild Jesu mehr und mehr hineinzuwachsen und verwandelt zu werden, schon hier auf der Reise dahin. Ist das in deinem Leben wichtig? Ist das das Größte, nach dem du dich sehnst? Entsprechen deine Prioritäten diesem Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden? Alle unsere irdischen Ziele sollten eigentlich diesem höchsten Ziel, das Teil unserer lebendigen Hoffnung ist, untergeordnet sein. Sehnen wir uns doch, liebe Geschwister, von ganzem Herzen nach der Erfüllung unserer Hoffnung, wenn wir Christus sehen und ihm gleichgestaltet werden. Was werden das für Augenblicke sein? Herrliche Augenblicke, wenn wir Jesus sehen. Kein böser Gedanke wird mehr in unserem Herzen sein. Keine Missgunst, keine Rechthaberei. Keine Heuchelei, keine Habgier, kein Geiz, keine Unfreundlichkeit, kein Hass, keine Bitterkeit mehr, keine Verdächtigungen, keine üble Nachrede, ja keine Sünde mehr. Unsere Seele ist dann reiner als das purste Gold, lauter als der edelste Kristall. Wenn wir Jesus sehen, werden wir durch und durch heilig sein. Dann ist es vorbei mit dieser zersetzenden Sünde, mit unserem unverbesserlichen alten Menschen. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird das sein, wenn wir unseren Heiland sehen, der aus Gnaden uns ersehen, klingt es in einem alten Lied. Dann wird unsere Hoffnung erfüllt sein. Aber bis jener Tag anbricht, und da werden wir jetzt wieder aktiv mit hineingenommen, durch dieses Wort, wollen wir uns täglich reinigen lassen. Johannes sagt uns hier in Vers 3, dass unsere Hoffnung eine reinigende Wirkung auf uns hat. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der sollte sich reinigen. Wann soll er es tun? Einmal in der Woche im Gottesdienst, wenn er gerade Lust hat und sich mal daran erinnert, wer diese Hoffnung hat, die Annemarie sagt es, täglich, stündlich, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, die hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Das heißt, jeder, der diesen Tag der endgültigen Reinigung liebt, der sich danach sehnt, auf diesen Tag wartet, der liebt auch schon heute Reinheit. Und er hasst Unrecht und er hasst die Sünde. Und offensichtlich ist diese Hoffnung im Hinblick auf das, was wir einmal sein werden, nicht passiv. Sie ist aktiv, sie ist dynamisch, sie stimuliert, sie motiviert, sie bewegt. Denn diese lebendige Hoffnung, einmal in Herrlichkeit und Vollkommenheit ohne Flecken und Runzeln vor Jesus zu stehen, diese Hoffnung ist eine gewaltige Kraft in den Herzen der Kinder Gottes. Denn ein jeder, der diese Hoffnung hat, so heißt es eigentlich wörtlich hier im Urtext, reinigt sich. Erlebst du das in deinem Leben? Wie motiviert dich diese Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, zu einem reinen Leben? Zu einem Leben, das Jesus ähnlicher wird? Zu einem Leben, das nicht anstößig ist in allem. Wollen wir doch unser Herzen prüfen und uns fragen, wie hilft uns die Kraft der Hoffnung, von der Sünde fernzubleiben? Wie hilft sie uns, unseren Glauben und unsere Liebe und auch unseren Frieden neu anzufachen? Wir werden auf dieser Reise durch diese Welt immer wieder durch den Staub und den Dreck einer sündigen Menschheit, einer sündigen Welt beschmutzt. Wir kennen das alle. Man hört ein gehässiges Gespräch. Statt wegzuhören, gibt man seinen Senf dazu. Und schon hat man sich dreckig gemacht. Man sitzt am Rechner und klickt doch mit der Maus auf irgendeine Internetseite und schaut sich irgendwelche unsauberen Bilder an und schon ist die Seele befleckt. Oder statt die Kinder ruhig zu ermahnen, braust man auf und schreit vielleicht in seinem Zorn sie an. Und schon hat man sich verschmutzt. Jede Art von Ungeduld, von Unglauben ist Morast, der uns dreckig macht. Oder man gerät in eine schwierige Situation. Das Leben verläuft mal ein bisschen anders, als wir uns das gerne wünschen. Eine schwierige Situation am Arbeitsplatz, Probleme mit den Kindern, vielleicht gesundheitliche Probleme. Und plötzlich beginnt der Zweifel in einer Weise zu nagen. Und man zweifelt, dass Gott gut ist und wirklich nur das Beste für uns vorhat. Und schon haben wir uns verunreinigt. Oder jemand liegt uns nicht so durch seine Art, wie er sich gibt, aber statt ihn trotzdem in Liebe anzunehmen oder auf ihn zuzugehen, ihn einfach so zu nehmen, wie er ist, ihn zu segnen, ihm Gutes zuzusprechen, halten wir lieber Abstand. Auch das ist nichts anderes als Sünde, die uns verunreinigt. Jakobus geht sogar so weit, dass er sagt, wenn einer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dann ist es Sünde. Also nicht nur, was wir tun, kann Sünde sein und uns verunreinigen, sondern auch das, was wir unterlassen zu tun, kann uns genauso beschmutzen. Und wir brauchen täglich Bekenntnis, Buße, Reinigung. Jeder, der seine Hoffnung ganz auf Jesus ausrichtet, der reinigt sich. Und so lade ich uns ein, uns immer wieder in diesen täglichen Reinigungsprozess uns bewusst hineinzubegeben, denn wir wissen nicht, wann Jesus, der Bräutigam, wiederkommt. Er kann im nächsten Augenblick wiederkommen. Und ich frage uns, wie würde unser Leben wirklich aussehen, wenn wir so leben würden, als ob Jesus heute kommen könnte? Es ist mein Gebet, dass keiner von uns hier sich schämen muss, wenn Jesus wiederkommt. Ja, das wünsche ich mir. Ich wünsche es uns allen, dass wir als Kinder Gottes erfüllt sind, brennend mit der Kraft der Hoffnung. Und mit dieser Kraft wirklich durch unser Leben, durch unseren Alltag gehen. Und dass wir alle wirklich von Herzen sagen können: Komme bald.
Herr Jesus. Komm, hol uns heim.